2026 wird bei uns ganz klar natürlich im Thema Bevölkerungsschutz und Zivilschutz stehen.
Großes Thema, das Internet, also Gefahren, die auch durch das Internet kommen.
Einsatzbereitschaft sicherstellen, Ausbildung stärken, Nachwuchs und Führung entwickeln sind natürlich immer große Themen.
Wir werden dieses Jahr auch hier in Hameln die norddeutschen Meisterschaften des Roten Kreuzes durchführen, die sogenannte Nord-Challenge.
Und dann im Sommer noch den Blaulichttag, den wir alle gemeinsam dann bestreiten.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Heute mit einem Ausblick auf das neue Jahr und auf die Themen, die die Blaulichtorganisationen aktuell beschäftigen. Da geht's ganz klar unter anderem um ein Thema, das in letzter Zeit wieder mehr in den Fokus gerückt ist, um den Zivilschutz, also den Schutz der Bevölkerung im Krisenfall, den wir hoffentlich nie erleben müssen. Eigentlich eine Aufgabe des Bundes, so wie der Katastrophenschutz eine Aufgabe der Länder ist, umsetzen müssen das Ganze hier vor Ort, aber diejenigen, die sich in Sachen Sicherheit und Ordnung um das Alltagsgeschäft kümmern. Und dazu gehören auch die heimischen Blaulichtorganisationen. Wie genau das aussieht und was darüber hinaus dieses Jahr noch ansteht, darüber sprechen wir heute und das wieder in großer Runde mit DRK, Feuerwehr, Polizei und THW. Wie weit spielt das Thema für euch eine Rolle? Aktuell fällt mir so aus dem letzten Jahr ein, hat es ja zumindest schon mal gemeinsame Übungen gegeben. THW, ihr seid ja offiziell Zivilschutz zuständig als Bundesorganisation.
Ja, das ist unsere Kernaufgabe, wie es ja auch drin steht, die Zivilschutzorganisation des Bundes. Ja, bei uns passiert sehr viel aktuell, gerade auch in dem Sektor natürlich von Beschaffungen. Geldlich ist da ja auch Gott sei Dank sehr viel passiert. Es gibt ein Stufenkonzept, wo man zusieht, dass die Ortsverbände entsprechend zivilschutzfähig werden. Da sind sehr viele Maßnahmen drin, Notstrom, Verpflegung ist natürlich auch ein Thema, Unterkünfte, solche Dinge spielen da rein. Also das ist sehr vielfältig geworden, natürlich auch den eigenen Ortsverband zivilschutzfähig zu machen. Das heißt, dass wir auch im Falle X entsprechend überhaupt einsatzfähig sind.
Was heißt das konkret? Wie passiert das dann hier bei euch vor Ort?
Naja, man guckt sich ganz einfach an, haben wir genug Reserven an Verpflegung auch bei uns im Ortsverband? Ist der Ortsverband notstromversorgt? Können wir in den bestimmten Fällen den Ortsverband so herrichten, dass wir quasi dort auch, wohnen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber natürlich auch längere Zeit verbringen können? Entsprechend geschützt ist mittlerweile auch ein Thema natürlich. Unsere Unterkunft ist Gott sei Dank eingezäunt, weil wenn es natürlich ringsherum nichts mehr gibt und irgendwo brennt das Licht, dann werden die Leute natürlich dort verständlicherweise hinkommen. Und ein Thema ist natürlich auch unsere eigenen Familien, weil man darf nicht vergessen, wenn meistens der Mann in dem Fall oder wir haben natürlich auch Frauen dabei, zum Dienst kommen sollen, muss natürlich zu Hause das auch geregelt sein. Von daher ist das auch ein Thema, was wir angehen, wie wir die Familien dort mit einbinden können.
Also ihr beschäftigt euch jetzt mit der Frage, wie das geklärt wird oder wird da auch schon geguckt, sind wir da gut aufgestellt?
Sowohl als auch. Also es gibt mittlerweile entsprechende Pläne natürlich, die erstellt worden sind, Vorgaben, die zu erfüllen sind. Daran hangeln wir uns natürlich ein bisschen lang. Im Verpflegungssektor zum Beispiel wird natürlich geguckt, was kann man einlagern, was auch lange haltbar ist und was eventuell auch ohne Großbehelf dann zur Verpflegung dienen kann. Und auch im Getränkebereich natürlich.
Also bei euch durchaus ein Thema beim THW. Wie sieht das bei euch anderen aus? Ich nehme jetzt erstmal Feuerwehr. Wie weit seid ihr da eingebunden?
Ja, Zivilschutz ist ja zunächst Bundesaufgabe. Umgesetzt wird aber hier vor Ort und da ist die Feuerwehr, wie die anderen auch, natürlich ein zentraler Träger. Nur ist weniger, was wir tun, sondern wie lange und wie parallel es läuft. Beispiele sind da immer lange Stromausfälle, so wie wir es jetzt erst hatten, oder auch die Unterstützung bei Versorgungs- und Betreuungslagen. Das geht nur gemeinsam mit den anderen, die hier am Tisch sitzen und auch mit der Verwaltung und der kritischen Infrastruktur zusammen.
Ein Thema, das es ja durchaus vorher schon gab für die Feuerwehren. Also ihr habt ja schon euer Leuchtturmkonzept, wenn eben der Strom ausfällt, dass die Feuerwehrhäuser meistens sind, die Anlaufstellen sind. Jetzt aber noch weiter intensiviert das Thema oder wie weit seid ihr da eingebunden?
Also was die Leuchttürme angeht, haben wir mittlerweile in jeder Ortschaft einen eigenen Leuchtturm, der durch die Feuerwehr letztendlich besetzt wird. Und oft wird ja auch erst was gemacht, wenn was passiert. Ja, wenn ich jetzt den Fall in Berlin gelesen habe, wo ja das THW letztendlich die Leuchttürme gestellt hat, also da sind wir hier schon ein Stück weiter. Also seit einigen Jahren werden die hier vor Ort ja dann letztendlich bei solchen Lagen, wie wir jetzt auch im Ostkreis im Bereich Salzhemdorf hatten, letztendlich dann auch durch die Feuerwehr betrieben. Wurde Babynahrung warm gemacht und sowas, habe ich gehört. Also es hat sehr gut geklappt.
Das ist schon mal gut zu wissen. Michael, wie sieht es bei euch beim DRK-Rettungsdienst dann in dem Bereich aus?
Ja, der Rettungsdienst hat, also der hauptamtliche Rettungsdienst hat damit in erster Linie gar nichts zu tun. Das ist ja die normale Grund- und Regelversorgung hier innerhalb des Landkreises. Aber die ehrenamtlichen Katastrophenschützer sind ja nicht nur Katastrophenschützer, sondern auch Zivilschützer. Und wir sind auch eingebunden in die Bundesstrukturen. Es gibt sogenannte MTFen, medizinische Taskforce, die wir 61 Mal im Bundesgebiet haben. Und ein nicht unerheblicher Teil kommt auch aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont. Diese Bundeseinheit ist sanitätsdienstlich ausgerichtet, kann also ein Behelfskrankenhaus, wir nennen das Behandlungsplatz 50, also eine Notfallambulanz aufbauen, indem wir 50 Patienten pro Stunde versorgen können. Und das gibt es eben, wie gesagt, 61 Mal, dieses Konzept. Das besteht aus 140 Mann in der Erstbesetzung, also alles in allem rund 300 Leute, die in Erst- und Zweitbesetzung, weil man ja schichtfähig sein müssen, da eingebunden sind. Und von diesen 300 Leuten sind einige hier, insbesondere Führungskräfte, kommen aus dem Kreisverband Weserbergland, aber eben auch sanitätsdienstliche Kräfte, die zum Beispiel an Gerätewagenbehandlung oder Gerätewagensanität besetzen können. Logistiker kommen aus dem Kreisverband Weserbergland. Also von daher sind wir in die Zivilschutzstrukturen des Landes und des Bundes, sowie aber auch im Kreisverband hier, gut eingebunden. Ja.
Eingebunden heißt aber, ihr stellt dann solche Einheiten ja nicht alleine, sondern ihr seid Teil von solchen Einheiten. Wie groß ist da so ein Bereich, für den ihr dann zuständig werdet?
Naja, das ist unterschiedlich. Also diese MTF zum Beispiel nennt sich MTF 9 Göttingen. Das hat noch ihren Anfang in den damaligen Polizeidirektionen, die wir noch hatten, zu diesem Zeitpunkt, wo die zuständig waren. Ja, die haben wir natürlich heute immer noch, aber das sind nicht mehr im Sinne zuständig für den Katastrophenschutz. Und deswegen sind die an die Polizeidirektion angegliedert worden, MTF 9 Göttingen. Der umfasst von Göttingen-Duderstadt bis in Nienburg den ganzen Bereich. Wir werden aber nie in unserem Bereich hier eingesetzt werden, weil die Kräfte nicht dafür geplant sind, dass wir in unseren Bereichen eingesetzt sind, sondern in überregionalen Einsätzen. Das heißt also, wenn irgendwo anders in Niedersachsen und respektive in anderen Bundesländern etwas ist, dann werden diese medizinischen Taskforces eingesetzt.
Also medizinischer Bereich, das wäre eine Sache. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Sonderaufgaben, die in Sachen Zivilschutz auf euch zukommen, die sich vielleicht nicht so mit euren normalen Aufgaben decken?
Naja, was man dem Roten Kreuz zum Beispiel ja auch im Ehrenamt wenig zutraut, beziehungsweise da gar nicht verorten würde, ist der ganze Bereich Logistik. Das ist schon immer so ein kleines Steckenpferd hier im Bereich von Hameln-Pyrmont gewesen, im Landkreis Hameln-Pyrmont. Jetzt natürlich im gesamten Kreisverband Weserbergland, also beide Landkreise. Dass es gebraucht wurde, haben wir gesehen in der Hochwasserzeit 23/24, wo wir durch diese Logistikfähigkeiten viel Sandsacktransport fahren konnten zum Beispiel und auch Materialtransport fahren konnten. Das haben wir ausgebaut im letzten Jahr. Das Land hat uns auch unterstützt. Wir kriegen in diesem Jahr noch 2 hochgeländegängige Fahrzeuge zu dem Thema Logistik und Transport. Also von daher sind wir dann sehr gut aufgestellt, was diesen Bereich Logistik betrifft. Und das liegt eben in diesem Fall beim Roten Kreuz.
Ja. Das wäre bei euch. Wie sieht das bei der Polizei aus, Stefanie? Also jetzt so direkt in Zivilschutz würde ich euch eigentlich nicht zusortieren, oder doch?
Nee, so direkt nicht, das stimmt. Wir sind natürlich zuständig für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Das bleibt dann natürlich auch so, wenn vielleicht auch ein größeres Schadensereignis oder so eintritt. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt mal die andere Säule angucke, also nicht Zivilschutz, sondern Katastrophenschutz, dann haben wir da schon auch eine enge Vernetzung mit den beiden Landkreisen, für die wir hier in der Inspektion auch zuständig sind, also Hameln-Pyrmont und Holzminden. Und ja, befinden wir uns irgendwie in einem Katastrophenschutzfall und der Landkreis, der per se erstmal zuständig wäre, kann vielleicht nicht tätig werden, dann sind wir natürlich auch subsidiär mit zuständig, sofern wir dann die Fähigkeiten und Mittel haben, da auch unterstützen zu können, ja, wenn der Landkreis nicht tätig werden kann.
Das in Sachen Zivilschutz, aber ist natürlich auch immer so eine personelle Geschichte, wenn es so um die Diskussion auch bundesweit geht, wird immer geguckt, wie viele Menschen stehen eigentlich dafür zur Verfügung, auch ehrenamtlich. Viele von euch sind ja doch irgendwie so ein bisschen doppelt unterwegs, vielleicht in wichtige Aufgaben sowieso schon eingebunden. Tobias, fangen wir mal bei euch an. Ihr seid ja nun offiziell Zivilschutz. Wie sieht das aus mit Doppelmitgliedschaften? Ist von euch noch jemand in der Feuerwehr oder beruflich da vielleicht auch irgendwo eingebunden, dass er fürs THW in dem Moment gar nicht mehr zur Verfügung stünde?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir jetzt auch aktuell im Zuge der Zivilschutzfähigkeit angehen, dass wir mit den Helfern sprechen, wie es bei denen aussieht. Bei vielen weiß man das natürlich, aber jeder ist ja erstmal nicht zwingend auskunftsfähig. Thema Datenschutz ist dann natürlich wieder mal ein Thema. Natürlich haben wir Mitgliedschaften, wo Kameraden von uns auch in der Feuerwehr oder auch im DRK unterwegs sind. Umgekehrt natürlich auch. Das ist mittlerweile ja auch nicht gerade schlecht, sage ich jetzt mal. In solchen Fällen muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht. Aber auch das Thema Beruf ist durchaus in den Fokus geraten. Wir haben Kameraden, die bei dem Versorger unterwegs sind. Und da muss man natürlich gucken, in welchem Fall auch immer der dann eintritt, ob die Kameraden dann überhaupt zur Verfügung stehen.
Also ihr seid 50 Aktive, sowas den Dreh aktuell. Wie viel bleiben davon noch über? Hast du da einen Überblick?
Das kann man ganz schlecht sagen. Also die Zahl ist erstmal ja soweit richtig. Wir sind so um die 50 Kameradinnen und Kameraden hier in Hameln. Schwierig. Ich denke, kommt auch auf die Lage drauf an, die kommt.
Wäre also davon abhängig. Wie sieht das bei DRK, bei Feuerwehr aus?
Ja, also bei uns ist es auch ein Schwerpunkt, auch für dieses Jahr, nochmal klare Strukturen zu schaffen. Wer ist denn irgendwie doppelt verplant? Wer hat zwei Aufgaben? Es gibt klare Grundsätze auch beim Roten Kreuz. Führungskräfte können sich nicht doppelt verplanen. Also wir können nicht sagen, du bist Führungskraft einer taktischen Einheit und bist gleichzeitig noch Führungskraft bei der Feuerwehr. Das funktioniert nicht, das gibt es bei uns nicht, das schließt unsere Dienstordnung aus. Aber natürlich, wie Tobias das gerade auch schon gesagt hat, wir müssen gucken, wer ist irgendwie auch im Beruflichen verankert und wie kommen wir da nachher zueinander im Falle des Falles. Was parallel passiert, und das durch natürlich auch massiven Druck von unten, ist, dass die Landes- und Bundesverbände auch mit der Politik sprechen und dort eben auch gesetzliche Grundlagen geschaffen werden müssen aus unserer Sicht, die klar macht, wer ist dann wann, wie, in welchem Falle, wo zu verorten.
Bei der Feuerwehr?
Ja, Verfügbarkeit ist der Engpass, nicht die Motivation der Männer und Frauen. Ich denke, das ist wie bei den anderen auch. Einen perfekten Überblick bekommst du nur bei laufender Pflege, aber auch wir haben das Thema auf dem Schirm, weil es auch im täglichen Einsatz spürbar ist. Und echte Zahlen dazu, ähnlich wie Micha, habe ich dazu auch nicht. Ganz entscheidend bleibt die Freistellung und der Rückhalt der Arbeitgeber. Ohne das funktioniert Ehrenamt im Einsatz halt nicht. Und wenn Kommunen und Betriebe mitziehen, ist das ein echter Vorteil für die Sicherheit hier vor Ort.
Bei der Polizei würde ich mal sagen, denk mal, alles hauptberuflich unterwegs. Aber ich habe so das Gefühl, bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ich hier im Podcast schon hatte, die sind alle auch ehrenamtlich engagiert, sei es Feuerwehr oder irgendwelche anderen Organisationen.
Ja, wir haben schon einige Kollegen und Kolleginnen, die ehrenamtlich tätig sind. Also wie du schon sagst, viele sind in der Feuerwehr, also in der Freiwilligen Feuerwehr noch oder auch im Rettungsdienst unterwegs, außerhalb ihrer Dienstzeit natürlich. Ja, und wenn es dann mal hart auf hart kommt und vielleicht zukünftig irgendwann mal größere Einsatzlagen oder so kommen, dann müssen wir aber natürlich als Polizei weiter einsatzfähig bleiben. Das steht außer Frage.
Da geht eben dann doch das Hauptberufliche letztlich vor, was dann aber eben alles Kräfte wären, die ansonsten nicht zur Verfügung stünden. Ausstattung der Blaulichtorganisation spielt dabei natürlich auch eine ganz große Rolle. Gefühlt ist da ja wohl einiges in Bewegung gekommen. Es wird viel investiert, heißt es. Es fordern ja auch viele immer mehr Geld dafür, zum Beispiel neue Feuerwehrhäuser, neue Fahrzeuge. Wie sieht das bei euch aus? Wer hat zuletzt Fahrzeug bekommen?
Bekommen habe ich noch gar nichts. Wir sind in freudiger Erwartung, um das mal so auszudrücken.
Beim DRK.
Genau, beim Roten Kreuz. Wir sind in freudiger Erwartung. Das Land tut was für den Katastrophenschutz. Der Bund tut was für den Zivilschutz und die Gelder, die alle diskutieren. Also wir haben noch nichts gemerkt davon, dass mehr Gelder da sind. Ich hoffe, dass sie auch irgendwann ankommen. Das sieht im Moment danach nicht aus. Also wir haben noch zumindest nicht mehr Geld und wir kriegen auch im Moment nicht mehr Fahrzeuge. Ich hoffe, das wird sich dieses Jahr ändern. Versprochen vom Land sind für dieses Jahr auf jeden Fall 2 Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Und eigentlich müssten auch in diesem Jahr noch 2 Fahrzeuge des Bundes für den Zivilschutz kommen. Das sind 2 Fahrzeuge, über die wir total glücklich sind, die auch sehr gut und groß sind. Das entlastet unseren Haushalt, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Rote Kreuz zum Beispiel für den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes den überwiegenden Teil an Geld mitbringen muss, damit wir diese Aufgabe für den Landkreis, für das Land und für den Bund machen. Dafür müssen wir also noch selber Geld mitbringen und das nicht wenig pro Jahr. Ich hoffe, dass irgendwann sich da auch etwas finanziell ändern wird, von Bund und Land mehr Geld fließt, auch das hier unten ankommt in den jeweiligen Kommunen. Die Hoffnung stirbt zuletzt bekannterweise.
Aber angekündigt sind sie ja. Dann werden wir das weiter verfolgen, ob da was kommt. Feuerwehr, wie sieht's bei euch aus?
Ja, Investitionen sind nötig, weil auch die Anforderungen steigen, das hatten wir eben schon gesagt. Und wir sehen mehr Investitionen in Gebäuden, Fahrzeug und Technik, auch weil, wie wir auch eben schon gesagt haben, Bevölkerungsschutz wieder stärker im Fokus steht. Das Beispiel Sonnental zeigt, der Trend, Struktur, neues Feuerwehrhaus, Bündelung der Kräfte, das kostet natürlich alles Geld. Dazu kommt Notstrom, Kommunikation, Führungsfähigkeit, damit wir bei langen Lagen nicht nach kurzer Zeit an Grenzen stoßen. Trotzdem bleibt es ein Spagat, Beschaffung dauert, Personal muss bedienen können und am Ende muss es im Alltag funktionieren.
Aber ist denn schon was bei euch angekommen oder angekündigt, neue Fahrzeuge, Ähnliches?
Genauso wie beim DRK sind bei uns auch über das Land und Bund in den nächsten Jahren auch etliches an Großfahrzeugen letztendlich angekündigt. Wann die genau kommen, verrät man uns bisher nicht. Aber die sind natürlich auch Grundlage für die Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen, die wir jetzt zum 01.01. neu strukturiert haben und aufgestellt haben. Da sind wir also zwingend auf diese Fahrzeuge angewiesen.
Auch da werden wir weiter verfolgen müssen. Tobias, wie sieht es beim THW aus? Ist das bei euch besser, leichter?
Ja, leichter ist es überall natürlich nicht. Als Bundesorganisation dauert da natürlich auch vieles doch recht lange für uns gefühlt immer. Das ist nun mal ganz einfach so. Und der Ortsverband letztendlich als letztes Glied in der Kette, wo die Sachen ankommen, wartet natürlich auch immer, was dann wirklich von den Geldern bei uns landet. Unser Haushalt ist immens angestiegen. Da gilt der Dank an die Politik, die gemerkt hat, ohne Geld funktioniert auch Zivilschutz nicht. Das geht ganz einfach nicht. Vorrangig werden bei uns erstmal aus den Geldern auch das Thema Liegenschaften bearbeitet. Da natürlich bundesweit das Ganze bei uns immer zu sehen, weil es dort doch sehr, sehr, sehr viele Liegenschaften gibt, die überhaupt nicht mehr irgendwelchen Standards dienen und wo jetzt durch den Geldsegen doch immens investiert werden kann und die Bauten angestrebt werden, dass die auch zu Ende geführt werden, dass die Ortsverbände entsprechende Unterkünfte bekommen. Uns geht es ja hier Gott sei Dank ganz gut in Hameln. Ja, Fahrzeuge ist bei uns auch immer eine Planungssache auf 5 Jahre. Die Pläne stehen soweit. Wann die Fahrzeuge ausgeliefert werden, hängt natürlich auch an den Lieferanten, an den Rahmenverträgen. Und wo die dann hingehen, das gibt es einen entsprechenden Schlüssel bei uns, wie verteilt wird, weil das ist ja bei uns dann etwas größer, weil wie gesagt, wir kriegen nicht persönlich eins zugewiesen, sondern da wird halt geguckt, welcher Ortsverband hat den Bedarf, steht auf entsprechenden Listen oben und dann wird das über den Bund entsprechend dann aufs ganze Land verteilt.
Von den Immobilien her, von eurem Gebäude, sagst du, steht ihr ganz gut da? Das heißt, da muss nichts gemacht werden?
Ja, nichts ist nicht ganz richtig. Wir versuchen uns auch zu erweitern, weil wir natürlich auch wie alle anderen zu klein sind. Da haben wir aber schon gute Fortschritte. Da warten wir letztendlich nur noch auf Unterschriften. Das leidige Thema einer einfachen Unterschrift ist manchmal dann doch etwas schwieriger. Da warten wir jetzt noch auf Unterschriften. Die Gelder sind grundsätzlich schon bewilligt, sodass wir uns dann hoffentlich dieses Jahr dann tatsächlich erweitern können. Der Standort am Schwarzen Weg bleibt aber gleich. Wir werden einfach nur etwas wachsen. Also wir bekommen noch eine Fahrzeughalle dann dazu, wenn alles klappt, sodass dann auch das Einsatz Gerät entsprechend alles oder fast alles in einer Halle entsprechend untergebracht werden kann.
Wann soll das soweit sein? Wann würde sich das entscheiden?
Übertrieben wäre jetzt zu sagen, ich warte stündlich drauf, aber ich warte tatsächlich täglich drauf. Ich hoffe, dass wir im Januar zumindest die Klärung hinbekommen, dass die Unterschriften drauf sind, dass dann tatsächlich je nach Wetterlage gebaut werden kann.
Dann warten wir das mal ab. Polizei ist in Sachen Gelder für Zivilschutz oder Katastrophenschutz wahrscheinlich raus, Stefanie.
Ja, wir bekommen natürlich mit, dass da Gelder fließen. Die fließen allerdings halt nicht in Richtung der Polizei. Natürlich in erster Linie in Richtung derer, die vorrangig für den Zivilschutz zuständig sind, ja.
Es gibt aber noch ein anderes Thema, das in die Diskussion gekommen ist. Das Thema Wehrdienst ist sehr umstritten, diskutiert worden. Jetzt wird also zumindest erstmal wieder gemustert. Aber das könnte ja personelle Vorteile bringen für die Blaulichtorganisation. Also früher als THW ist ja zum Beispiel so eine typische Adresse gewesen für einen Ersatzdienst. Ihr habt daraus früher euren Nachwuchs gewonnen. Wie sieht's heute aus?
Ja, das ist richtig. Das hat uns damals schon recht wehgetan, dass das vor allem auch so abrupt dann abgebrochen hat, die Wehrpflicht. Man konnte damals ja dann sofort quasi seinen Dienst quittieren, wenn man verpflichtet war. Mal gucken, was da kommt. Also da gibt es ja noch keine ganz konkreten Dinge. Wir gehen schon davon aus, dass der ein oder andere auch den Weg wieder zum THW finden wird. Wenn es wieder so sein wird wie früher, wo es wirklich die Wehrpflicht dann in Gänze wieder geben wird, wo die Leute wirklich den Ersatzdienst leisten werden, dann werden wir auf jeden Fall wieder Zuwachs bekommen, aber dann muss man auch wieder gucken, Thema Liegenschaften, wie viele Leute kommen, können wir das überhaupt dann in unseren Unterkünften abdecken? Also es gibt Ortsverbände, die mittlerweile gar keine Helfer mehr aufnehmen können, weil die Liegenschaft einfach zu klein ist.
Also geht dann auch nur begrenzt, ist im Grunde ja wie bei der Bundeswehr, die hat ja genau das gleiche Problem. Wie sieht es bei Feuerwehr, DRK aus? Ist das bei euch ein Thema, dass da Menschen vielleicht Interesse bekommen und denken, naja, so komme ich zumindest von der Front weg, wenn es denn drohen würde?
Ja, das war ja auch früher bei uns schon so, genau wie beim THW auch, hatten wir auch alle die Ersatzdienstleistenden und das hat schon, wie Tobi gesagt hat, sehr wehgetan, wie es damals plötzlich nicht mehr da war. Das ist eine Möglichkeit, durchaus. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik sich entscheidet, aber durchaus ist das eine gute Möglichkeit, auch personell sich so aufzustellen, nicht nur wir als Rotes Kreuz oder als Feuerwehr oder als THW, sondern die Gesellschaft an sich, sich so aufzustellen, dass sie im Zivil- und im Katastrophenschutz durchaus nachher auch wieder schlagkräftig ist, was jetzt nur noch im geringen Umfang so ist.
Und da wären wir dann auch bei der Feuerwehr letztlich.
Also ich sehe es eigentlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil die, die sich dann wirklich verpflichten, fehlen uns natürlich auch im täglichen Geschäft. Dafür haben wir natürlich den Vorteil, den die anderen beiden auch schon benannt haben, die, die sich vielleicht nicht verpflichten wollen, sondern sich freistellen lassen vom Wehrdienst, wenn es denn wirklich so weit kommt, die sind natürlich auch bei uns herzlich willkommen, wie es seinerzeit auch war in der KfW, Kreisfeuerwehrbereitschaft, Katastrophenschutz, waren die ja seinerzeit beschäftigt und das ist auch durchaus dann wieder möglich.
Werden wir abwarten, wie sich das entwickelt. Polizeiberuf wäre ja auch eine Möglichkeit, dem Wehrdienst zu, ich sag mal, entgehen, in Anführungszeichen.
Ja, so war das damals wohl. Da bin ich ja noch etwas zu jung, für, um das aus Erfahrung zu berichten. Aber damals war das eine Möglichkeit und müssen wir mal schauen, wie sich das zukünftig darstellt. Also ich schätze mal, wenn es so kommen sollte, die Polizeiakademie, die hat da ja die Einstellungszahlen, die werden ja zentral da gesammelt, sage ich mal. Da kann man das sicherlich nachvollziehen, ob sich das tatsächlich bemerkbar macht bei uns.
Das wird sich dann also zeigen, wie das damit weitergeht. Machen wir noch einen kurzen Ausblick auf 2026. Welche Themen werden da bei euch in den nächsten Monaten im Vordergrund stehen? Stefanie, fangen wir mit dir an.
Ja, natürlich ist ein großes Thema, ja grundsätzlich, ich sag mal, das Internet, also Gefahren, die auch durch das Internet kommen, Destabilisierung, beispielsweise durch Desinformation. Wir können nur raten, wachsam zu bleiben, sensibel mit Dingen umzugehen, gerade mit Dingen, die man übers Internet liest. Da werden Fake News verbreitet, die KI stellt eine große Gefahr dar. Da können wir wirklich nur raten, Augen und Ohren offen zu halten und sich mit dem zu beschäftigen, was aktuell passiert und die Dinge auch wirklich zu hinterfragen. Das wird also auch 2026 weiter ein großes Thema bleiben. Ja, und als schöner Ausblick haben wir dann im Sommer noch den Blaulichttag, den wir alle gemeinsam dann bestreiten hier in Hameln. Das wird auch sicherlich wieder eine schöne Veranstaltung werden.
Über den dann sicherlich vorab aber noch berichtet wird, wenn denn die Planung steht. Feuerwehr, Kai, wie sieht's bei euch aus themenmäßig für 2026?
Ja, wir machen so weiter, wie wir aufgehört haben, 25. Einsatzbereitschaft sicherstellen, Ausbildung stärken, Nachwuchs und Führung entwickeln sind natürlich immer große Themen. Vegetationsbrand, der immer gerade bei trockenen Sommern weiter auf dem Plan steht. Dazu Strukturthemen im Bereich KTS, Digitalisierung in Ausbildung, Organisation.
KTS ist?
Katastrophenschutz. Ja, wie gesagt, Digitalisierung, Ausbildung, Organisation und der Fokus, wie ich es zwischendurch schon mal gesagt hatte, halt auf den langen Lagen.
Auch viel vorgenommen für 2026. Michael.
Ja, wir haben auch viel vor 2026. Natürlich, wie eben schon beschrieben, werden wir ein großes Augenmerk auf das Thema Zivilschutz legen müssen dieses Jahr. Aber wir haben auch einiges an großen Veranstaltungen. Wir haben nicht nur den Blaulichttag, wie Stefanie gerade gesagt hat, sondern wir werden dieses Jahr auch hier in Hameln die Norddeutschen Meisterschaften des Roten Kreuzes durchführen, die sogenannte Nord-Challenge. Das heißt, aus den ganzen Nordlandesverbänden bis Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, die kommen hierher nach Hameln und machen ihre Meisterschaften, um sich zu qualifizieren, dann für den Bundeswettbewerb, um dann zum europäischen Wettbewerb fahren zu können.
Worin messen die sich?
Die messen sich in allen Fachbereichen, die der Zivil- und Katastrophenschutz bietet, nämlich im Betreuungsdienst, im Verpflegungsdienst, im Sanitätsdienst, im technischen Dienst. Alle diese Bereiche werden abgeprüft und verschiedenen mal theoretische Aufgabenstellungen, mal praktische Aufgabenstellungen. Es geht darum, auch den Bereich Sanitäts- und Rettungsdienst abzudecken, um Notfälle zum Beispiel, die dargestellt werden, abzuarbeiten, mal größer, mal kleiner. Also angefangen vom Schnitt in den Finger bis zum Reitunfall mit 5, 6 Verletzten muss eine solche Gruppe eben abarbeiten können. In aller Regel sind das so 20 Stationen, die durchlaufen müssen an einem Tag. Morgens 8 Uhr ist in aller Regel Start, 18 Uhr ist Ende. Und in dieser Zeit haben sie 20 Stationen zu durchlaufen und dann gibt es Punkte, werden durch Schiedsrichter bewertet und dann am Ende des Tages ist irgendeiner mit den meisten Punkten da.
Habt ihr da schon einen Termin für?
Ja, es wird im April stattfinden. Genau ein Termin. Es wird wahrscheinlich das letzte Aprilwochenende sein. Aber vielleicht ändert sich das auch noch, ob das vorletzte.
Werden wir sehen. Wir halten auf jeden Fall alle auf dem Laufenden. Tobias, Pläne für 2026 fürs THW?
Ja, 2026 wird bei uns ganz klar natürlich im Thema Bevölkerungsschutz und Zivilschutz stehen. Das hat man uns ja ganz klar in die Bücher geschrieben als der entsprechenden Organisation des Bundes. Das heißt, da werden wir also die meiste Zeit, denke ich mal, mit verbringen, auch landesweit zu gucken, wie wir uns aufstellen. Entsprechende Übungen sind geplant, um das natürlich zu verselbstständigen bzw. zu verstetigen, was dort auch eventuell noch ausgebildet werden muss. Da wird es einiges noch an Nachholbedarf natürlich geben. Wir gucken, dass wir unsere Grundausbildung, die jetzt an den Start gegangen ist, bis Mitte des Jahres durchkriegen, damit wir wieder noch weitere aktive Helfer dazu bekommen. Und natürlich ganz klar das Thema Jugend, was man ja nie schleifen lassen darf, weil sonst sind die Jugendlichen ja schneller weg, wie sie gekommen sind, sodass wir da auch einiges auf dem Programm haben, um die Jugendlichen bei uns zu halten und nachher natürlich in den aktiven Dienst zu überführen.
Dann hoffe ich, dass sich das alles entsprechend umsetzen lässt. Wünsche euch ein einsatzarmes Jahr, damit eben auch viel Zeit für all die anderen Dinge bleibt, die da zu regeln sind. Im Jahr 2026, das war er also, unser gemeinsamer Ausblick auf das neue Jahr. Danke an die Infos für Michael Bretzing vom DRK-Kreisverband, an Kreisbrandmeister Kai Leinemann, Tobias Tasler, THW-Ortsbeauftragter und Stefanie Ockenfeld, Pressesprecherin der Polizeiinspektion. Danke auch natürlich fürs Interesse und gerne bis zum nächsten Mal.